Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Profile in Sternchen Punkt, geschweifte Klammer auf, MP4, MP4, geschweifte Klammer zu, Semikolon, du, CP-N-V, Anführungszeichen, Dollar File, Anführungszeichen, Anführungszeichen, Tilde, slash Archive, slash geschweifte Klammer auf, File, %, Punkt, Sternchen, geschweifte Klammer zu, Anführungszeichen. Mit diesen kryptischen Zeichen erstmal ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe von Steuerung Alt Entfernen. Ich vermute, die meisten haben jetzt eher Bahnhof verstanden, denn was ich gerade vorgelesen habe, sind zwei Zeilen Code, die eigentlich etwas relativ Einfaches bewirken. In einem Dateiverzeichnis werden Videos im MP4-Format gesucht und diese werden dann in ein Archiv genanntes Verzeichnis kopiert und erhalten dort ein eigenes Verzeichnis, aber nur dann, falls diese Videodatei dort noch nicht vorhanden ist. Das müsste doch eigentlich auch einfacher gehen als mit solch kryptischem Code, oder? Low-Code oder No-Code heißen hier die Zauberwörter, über die wir heute mit unseren Gästen sprechen wollen. Mit uns dabei ist zum einen Oliver Gürtler. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland und Leiter des Mittelstandsgeschäfts. Hi, Oliver.
Hallo, Sebastian. Schön, dass ich hier sein kann.
Und auch dabei ist Sven Zuschlag. Er ist Co-Founder und CEO der No-Code-Plattform SmapOne. Hallo, Sven.
Sebastian, guten Tag.
Und mit mir im Studio ist natürlich auch wieder meine Kollegin Nina. Hallo, Nina.
Hallo, Sebastian. Und zwei enthusiastisch erhobene Daumen dafür, dass du diese Codezeile so fehlerfrei vorgelesen hast.
Ja, ich habe mir große Mühe gegeben. Und ja, damit starten wir, glaube ich, in unser heutiges Thema und gucken wirklich, ob das Ganze mit diesem Code nicht einfacher gehen könnte.
Ja, und da würde ich direkt mal den Faden aufgreifen und euch fragen, Sven, Oliver, vielleicht frage ich dich, Sven, zuerst. Also, ganz einfach gefragt, programmieren ohne Informatikstudium, ohne Python-Seminar, geht das denn wirklich?
Ja, das geht tatsächlich. Du hast ja bei Sebastian gerade gehört, es klingt nicht nur schwierig, es ist auch schwierig. Und genau das ist es anzugehen, einfach kompliziertere Dinge einfacher zu gestalten.
Dann erklär doch mal kurz, wir reden über Low-Code, No-Code. Was ist das und was meint das?
Ich glaube, man muss ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Warum tun wir das einfach? Das eine ist, Digitalisierung einfacher zu machen. Wie macht man das, indem man es demokratisiert und jeden befähigt, daran teilzuhaben und so ein bisschen spielerischer und damit attraktiver zu machen und damit für die Unternehmen und für jeden Einzelnen so ein bisschen eine Schnelligkeit und Agilität zurückbekommen. No-Code meint, dass Mitarbeiter selbstständig Apps bauen können und somit, wie ich gerade gesagt habe, selbstständig an der Digitalisierung teilhaben können.
Und Low-Code?
Low-Code kann man sich vorstellen wie ein Baukastenprinzip. Ich brauche rudimentäre Entwicklerkenntnisse, aber ich kann damit durchaus schon sehr komplexe Applikationen erstellen. Aber anders als bei No-Code, wo ich quasi nur noch über Drag-and-Drop tatsächliche Applikationen baue, kann ich hier tiefergehend eingreifen, muss aber auch ein bisschen was wissen.
Also um es einmal zusammenzufassen, die Anwenderinnen und Anwender von No-Code, Low-Code-Lösungen haben eine Software oder eine Browser-Anwendung und können sich dann da mit verschiedenen Bausteinen ihre Anwendung bauen, die sie benötigen, ohne große oder gar keine Programmierkenntnisse.
Perfekt zusammengefasst.
Wunderbar.
Vielleicht an dieser Stelle ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du bist Bankberater und hast ein Beratungsgespräch. Früher hattest du auf Papier gemacht und das willst du zukünftig digital machen. Und ein Baustein ist davon, dass der Kunde eine Unterschrift gibt. Das heißt, du ziehst diesen Baustein einfach rein und es ist dieser digitale Baustein, den du dann verwenden kannst, um so einen digitalen Prozess dann aus dem Analogen zu machen.
Sehr praktisch eigentlich.
Wie seid ihr zwei denn zu dem Thema gekommen? Also was war so der Auslöser, dass ihr euch jetzt mit No-Code oder Low-Code beschäftigt? Sven, vielleicht du wieder zuerst.
Ja, ich habe es eingangs erwähnt. Ich habe so Lust darauf, IT attraktiver und einfacher für Non-ITler zu machen. Und wenn ich meine Mutter referenziere, fragt sie mich immer, ich soll einen PC einrichten. Das heißt, sie hat richtig Angst vor dem Thema IT. Und wir zwei, Oliver und ich, wir wollen die Angst vor IT nehmen, aber nicht nur die Angst, sondern wir wollen wieder zum Machen anregen. Und machen, da brauchst du Leute, die Lust drauf haben, aber auch einfache Werkzeuge, die es ermöglichen. Und das ist sozusagen ein Grund, warum wir das tun, andere zu befähigen, ein Stück ins digitale Zeitalter mitzukommen, aber auch aktiver zu gestalten.
Wie ist denn dein eigener Hintergrund, Sven? Kommst du so aus der Programmierecke?
Ich glaube, nein, ich bin kein Programmierer. Ich bin klassischer BWLer und habe immer mitbekommen, wie so die IT ein Inseldasein geführt hat. Und immer wenn es um Computer oder sowas, Programmierung ging, wurde die IT gefragt. Und wir haben eine riesen Herausforderung in Deutschland, in Europa, das Thema Digitalisierung gemeinsam anzugehen. Und ich habe gemerkt, wie groß das Gap zwischen IT und den Nicht-ITler ist. Und dieses Gap wollte ich als Brückenbauer überwinden und habe mir angeschaut, ich habe mit Thomas Schwarz gemeinsam Smellborn gegründet, was muss man denn tun, um IT wieder einfacher zu machen?
Oliver, vielleicht zu dir. Wie kamst du zu dem Thema oder wie kam vielleicht auch jemand wie Microsoft an das Thema, die ja im Bereich IT schon einige Jahrzehnte unterwegs sind?
Absolut. Ich verantworte ja bei Microsoft, wie du vorgestellt hast, den Mittelstandsbereich. Und dort haben wir zwei große Herausforderungen bei unseren Kunden. Die wollen alle transformieren. Man hat gerade in der jetzigen Situation verstanden, ich muss etwas tun, aber es gibt keine Anleitung dafür, wie ich das mache. Und das Wissen, wie ich kleine Prozesse verbessern kann, liegt tatsächlich im Unternehmen, bei den Mitarbeitern. Das heißt, diese Möglichkeit, mit No-Code, Low-Code zu entwickeln, bedeutet, dass ich das Wissen, was in den Köpfen meiner Mitarbeiter ist, nutzen kann, um die Transformation kulturell als auch inhaltlich im Unternehmen zu starten. Und der andere große Bereich, der damit zusammenhängt, Sebastian, ist der Fachkräftemangel. Mhm. Wenn du als Unternehmen heute einen Entwickler suchst, dann ist der Markt abgegrast. Ja, es ist so, dass jedes Auto wird intelligent als Unterhaltungszentrale. Die Säge sagt dir, wo der nächste Baum ist, der gefällt werden soll. Der Kühlschrank bestellt dir die Ware. Dahinter stecken ja viele Applikationen, die gebaut werden. Das heißt, die Entwickler, die es im Markt gibt, in Deutschland oder global, werden gezogen und in diese Projekte investiert. Wenn du dann selber dich als Unternehmen auf die Suche machst nach Entwicklern, dann ist der Markt eng. Und Low-Code, No-Code bietet dir die Möglichkeit, bestehende Mitarbeiter zu nutzen und sie noch viel wertbringender ins Unternehmen einzubringen.
Das heißt, die Idee ist tatsächlich, Leute, die jetzt nicht ausgebildete Programmierer sind, die aber auf ihrem Gebiet eigentlich Fachkenntnisse haben in Unternehmen, dazu zu befähigen, selber kleine Programme zu entwickeln.
Ganz genau. Und zur Eingangsfrage, ja, du brauchst wirklich kein Entwicklerstudium mehr. Ja, wichtiger ist, dass du Leute hast, die Prozesse können, die Spaß an der Problemlösung haben, an Kreativität, die Nachhaltiges fürs Unternehmen selber erschaffen wollen. Und damit bietest du ihnen das Tool, das zu realisieren.
Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Wer ist denn so der typische Anwender in so einem Unternehmen? Also welche Berufsgruppe oder welcher Hintergrund kommt dann meistens und ja, schafft damit No-Code und Low-Code dann eigene kleine Programme?
Ich glaube, am Ende sind es alle tatsächlich. Also fangen wir beim normalen Mitarbeiter an. Der normale Mitarbeiter, nehmen wir einen Servicetechniker, der weiß, wie der Servicetechniker-Ablauf funktioniert, wie man Maschinen kontrolliert. Und wenn er die Möglichkeit hat, seinen Prozess selber zu digitalisieren, dann weiß er genau, wie es auszusehen hat. Ne? Gehen wir mal auf die andere Seite. Für einen Abteilungsleiter, der gewisse Prozesse für sein Team vordefinieren, vordenken will, der weiß auch, wie die Prozesse funktionieren und kann sein Team befähigen, durch Low- und No-Code effizienter Dinge zu arbeiten. Und schau mal auf die IT. Die IT kann sich aufs Kerngeschäft konzentrieren, weil sie durch Low- und No-Code einfach schneller die Anforderungen der Fachbereiche erfüllen kann. Und somit ist auch IT in großer Anwendung von solchen Lösungen.
Ich würde sagen, es ist wirklich unterhaltsam und faszinierend, weil wenn du in die Unternehmen reinsiehst, dann ist es plötzlich die Kellnerin, die eine Bestellverwaltung für das Restaurant entwickelt, die 20 Jahre gekellnert hat und jetzt sieht, dass sie ganz anderes ihr Unternehmen, ihr Restaurant unterstützen kann, bis hin zu den Bürokräften, denen man das eher zutrauen würde. Aber es ist wirklich eine breite Mischung.
Sind das dann diese Citizen-Developer, von denen man immer hört in diesem Zusammenhang?
Genau, Citizen, der normale Bürger in Anführungszeichen, daher kommt dieser Begriff. Das heißt, der normale Mitarbeiter, der normalerweise nicht jeden Tag mit IT zu tun hat, wird befähigt, selber ein Stück zu digitalisieren.
Ihr hattet das gerade schon mal ganz kurz gesagt, eben Fachkräftemangel ist ja ein virulentes Problem, auf das wir ja auch als Bitkom ganz oft hinweisen. Knapp 100.000 Fachkräfte plus werden gesucht und die Lücke wird ja perspektivisch größer werden. Also stoßt ihr damit ja total in ein absolut virulentes und aktuelles Problem.
Ich glaube, dieses Problem hat zwei Ausprägungen. Fachkräftemangel haben wir in der IT und Fachkräftemangel haben wir in Dienstleistungsbereich oder Handwerk. Wenn wir uns die Presseberichte der großen Konzerne Sixt, Audi, RWE, Shell anschauen, deren Geschäftsmodell läuft sehr, sehr gut. Das heißt, auch die haben weniger Fachkräfte. So, und wenn ich diese zwei Herausforderungen habe, kann ich zum einen die IT besser, schneller, agiler gestalten mit Low-Code, No-Code. Ich kann aber auch die Fachkräfte, die zum Beispiel bei Audi sitzen, besser befähigen, ihre Kerntätigkeit zu tun und nicht digitale Prozesse digital und somit schlagfertiger machen, auch wettbewerbsfähiger vor allem. Und somit können wir mit Low- und No-Code beide Bereiche bedienen.
Ja, der Druck könnte größer nicht sein, Nina. Du hast das genau richtig formuliert. Du musst heute in der aktuellen Situation mit den Herausforderungen von Inflation bis hin zu Lieferketten, du musst deine Produkte digitalisieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das zieht diese Entwickler. Und Low-Code, No-Code ist aus unserer Sicht tatsächlich die einzige Lösung, diese Herausforderung nachhaltig anzugehen.
Sven, du hattest gerade eingangs kurz gesagt, wichtig ist, dass man so auch Lust auf IT macht und dass die Leute auch irgendwie Spaß dran haben und motiviert sind, da was zu bauen. Kannst du auf den Punkt noch mal ein bisschen eingehen, noch mal erklären, wo ist der Spaßfaktor bei Low-Code, No-Code?
Ich habe da ein Erlebnis, das würde ich gerne mit euch teilen. Ich war vor einem Jahr auf einer Messe, da hatten wir referiert und da kam ein Mitarbeiter zu mir und sagt, sind Sie der Herr Zuschlag? Dann sage ich, ja. Dann sagt er zu mir, ich bin Ihnen so dankbar. Ich sage, ja, wie kommt's? Ja, ich bin Entsorgungsfachkraft. Naja, okay, und jetzt? Ja, jetzt bin ich der Digitalisierer meines Chefs. Was heißt das? Dann sage ich, ja, auf unserem Bauhof waren gewisse Abnahmen gemacht, Kundenthemen und so weiter. Ich kenne die Prozesse alle und ich mit Low-Code, No-Code baue jetzt für die gesamte Abteilung diese Apps. Und ihr hättet die Augen sehen sollen, wie der geglänzt hat. Und dann sage ich, ja, und was macht's mit dir? Ich bin nicht mehr kündbar. Wir haben hier 20 Entsorgungsfachkräfte, aber durch diese totale IT-Kompetenz, die ich dadurch erworben habe, glaubst du nicht selber, dass mein Chef in der Lage ist, mich zu entlassen, weil ich habe 20 Apps gebaut mit Low-Code, No-Code, die uns alle unterstützen. Nicht nur mein Chef feiert mich, sondern auch meine Kollegen.
Da habe ich einen passenden Spruch zu. Sven, wer digitalisiert, präliert, wer nicht digitalisiert, verliert. Ja, und toll am einzelnen Mitarbeiter beschrieben.
Sehr schön. Das ist ja ein gutes Beispiel dafür, wo No-Code, Low-Code gut funktioniert. Wo sind denn die Grenzen? Also wo hört es auf? Kannst du da was sagen, Oliver?
Ja, wenn die Applikationen selber komplexer werden, ja, wenn du Low-Code, No-Code-Plattformen bieten dir zwar die Möglichkeit, verschiedene Datenquellen von SAP, Salesforce, Microsoft anzubinden, aber wenn du jetzt Fremddaten aus dem Web hinzusammeln möchtest, wenn du tatsächlich in die Mächtigkeit einer Programmiersprache wie Python gehen möchtest, wenn du Microservices machst, die in einem großen Entwicklerteam regelmäßig aktualisiert werden müssen, wie beispielsweise eine E-Commerce-Website, Seite. Das benötigt professionelle Entwicklerabläufe und das ist über Low-Code, No-Code nicht mehr abbildbar.
Eine Frage, also ich als Unternehmen oder als Mitarbeiter habe jetzt bei mir ein Problem erkannt. Ich weiß, es gibt da sowas wie No-Code und Low-Code. Wie gehe ich dann davor? Also wie finde ich dann vielleicht auch das Programm, das mir dann weiterhilft oder was sind dann eigentlich so meine Schritte, um dann wirklich von der Idee, da selber was zu machen, wirklich zur fertigen App zu kommen?
Also wenn ich mal aus der Microsoft-Sicht anfange, auf MS Learn gehen, das ist eine Online-Plattform. Dort finde ich eine leichte Anleitung, wo kann ich mir denn entsprechende Applikationen wie die Power-Plattform runterladen, leichte Start-How-To-Guides und dann einfach mal starten. Es ist wirklich, wirklich leicht, solange ich meine Prozesse kenne. Und noch leichter wird es, wenn ich mit Lösungen wie der von SmapOne arbeite.
Sebastian, du, die Eltern kennen's. Du hast vor dir einen Baukasten, wir kennen das System Lego und dann sitzt du dich hin mit deinem Kind und du gehst auch nicht per Anleitung vor, sondern du steckst die Nupsis einfach zusammen und baust entweder ein Haus, baust ein Auto. Das heißt, unser Credo ist einfach, schau die Bausteine an und fang an zu bauen.
Ist wahrscheinlich dann wirklich so überzeugend, ne? Erstmal anfangen und gucken, wo es einen dann auch hintreibt. Apropos hintreiben, ihr habt schon so ein bisschen erwähnt, in welchen Branchen oder welche Beispiele sich ganz gut eignen dafür. Gibt es sonst noch irgendein Beispiel, wo ihr sagt, das ist absolut perfekt für so eine No-Code-Low-Code-Lösung? Vielleicht auch gerade aus eurer Erfahrung aus den letzten Jahren.
Im Sinne der SmapOne ist es sehr stark, das Thema Datenerfassung vom Papier zur App sozusagen. Das heißt, überall, wo Daten anfallen, ist eigentlich Low-Code oder No-Code prädestiniert zunächst mal. Ich habe einen Kunden, die machen Photovoltaikgeschäft, die dokumentieren Photovoltaikabnahmen. Und da ist Lukas und Lea, sind das Citizen Developers, sind ganz normale Mitarbeiter, die sozusagen das komplette Photovoltaik Geschäft digitalisiert hat. Aber es gibt auch, ich habe vorher von Bank gesprochen, die Raiffeisenbank im Grabfeld. Die hat mittlerweile 30 selbstgebaute Apps. Da geht es von der Digitalisierung, Digitalberatung auf dem iPad bis hin zu Facility-Prozessen von ihrer Niederlassung. Also auch dort fallen Daten an, die müssen verarbeitet werden. Dort ist No-Code im Allgemeinen sehr gut.
Es gibt wirklich keine Grenzen. Ja, es geht über alle Branchen, über alle Unternehmensbereiche hinweg. Kürzlich hatte ich noch bei Biogen, ein Biotech-Unternehmen, gesehen, wie dort am Empfang eine leichtgewichtige Applikation gebaut wurde, die mir sagt, wo ist denn gerade welcher meiner Spezialisten? Sitzen Sie im Homeoffice oder sind Sie im Büro tatsächlich verfügbar? Und wer kann tatsächlich etwas? Ganz, ganz einfach Dispatcher-Lösung, aber riesen Nutzen für das Unternehmen.
Wir haben jetzt gerade immer mal wieder von Applikationen, von Programmen gesprochen. Ist es inzwischen eigentlich möglich, das, was ich da baue, auf alle möglichen Endgeräte auszuspielen? Also sowohl dann klassisch PC als auch bei mir auf die Mobilgeräte?
Das bringen die Plattformen heute mit, ja.
Okay, das heißt, man ist da auch eigentlich nicht eingeschränkt und kann dann einfach, wie du gesagt hast, wenn drauf losbasteln und dann überall sein Endprodukt ausprobieren.
Ist tatsächlich so. Ich glaube, das gilt sowohl im Frontend, Sebastian, als auch im Backend. Ja, denn du hast, wenn du ins Unternehmen gehst, schon die Sorge der zentralen IT. Was entsteht denn da? Ist da Wildwuchs? Ist das überhaupt noch sicher? Habe ich da Einfallstore? Und deswegen bieten dir diese Plattformen heute sowohl diese Variabilität im Frontend als auch die Integration ins Backend.
Da als Ergänzung, es ist ja nicht so, dass wenn es einfach ist im Vordergrund, ist es einfach im Hintergrund, sondern uns Entwickler verbringen die meiste Zeit damit, komplexe Sachverhalte, das, was du vorher als Coding-Zeile beschrieben hast, so einfach wie möglich darzustellen. Und zum einen gibt es da einen Designer, wo du Dinge zunächst mal designen kannst, aber dann muss die App ja verteilt werden auf Endgeräte. Sie muss überall lauffähig sein. Das heißt, eigentlich die Kunst von Microsoft und Smebon besteht darin, komplexe Coding-Verhalten so einfach wie möglich für den Anwender zu machen.
Und man muss ja auch sicherstellen, dass die Apps, die ich dann baue oder die gebaut werden im Unternehmen, auch kompatibel sind mit der anderen Software, die ich so nutze.
Genau, ganz Oliver, genau. Sven, bitte. Oliver, das Thema Daten angesprochen und da fängt es an, du willst am Ende, willst du immer End-to-End-Lösungen. Das heißt, du nimmst irgendwo Daten auf, dann werden sie verarbeitet, dann gibt es einen Workflow, dann gibt es vielleicht auch ein BI-System, das die Daten sichtbar macht. Und diese Durchgängigkeit, dafür sorgen wir gemeinsam.
Ja, spot on mit deiner Frage, Nina. Damit die Applikationen wirklich genutzt werden, ist die Integration in die andere oder erweiterte IT-Landschaft Voraussetzung. Das Beispiel, was ich eben genannt hatte, beispielsweise die Teams-Integration, dass ich dann sofort auch mit den Leuten chatten kann, das will der Low-Code, No-Code-Entwickler nicht machen. Das müssen die Plattformen liefern.
Gehen wir nochmal weg vom beruflichen Umfeld. Was ich mich ja frage, ist, ob Low-Code, No-Code nicht auch was für das private Umfeld sein kann. Also kann ich nicht auch damit meine eigenen Tools schaffen, die mich vielleicht in meinem Alltag oder vielleicht auch in meinem beruflichen Alltag, aber zu Hause bei der Organisation, die mir dabei helfen?
Das findet ja heute schon statt. Überleg mal, if then that, da gibt es ein kleines Tool, if then that, und viele Home-Automatisierer, die programmieren ihre Rollladen oder wenn mit Alexa, wenn du ins Haus kommst, sagst Alexa, ich bin zu Hause, gleichzeitig geht's Licht an, der Ton kommt, die Heizung läuft, die Badewanne läuft ein. Also das ist No-Code, dass du die ganzen Devices, die heute schon digital sind, miteinander verbindest.
Also deine nächste große Familienfeier, Nina, wenn du Spaß dran hast, das auszuprobieren und allen eine App zur Verfügung stellen möchtest, in der sowohl Programm, Teilnehmer, Hotel, Unterkunft etc. für alle verwaltet werden können, das ist dein Startpunkt.
Nina, ich würde da gerne einen zweiten Aspekt reinbringen, weil er mir so wichtig ist. Privat, digitale Kompetenz. Also wie kann ich No-Code und No-Code benutzen, um meine Digitalkompetenz nach oben zu schrauben? Wenn ich heute Bewerbungen bekomme, bekomme ich die immer noch mit, wenn da Digitalkompetenz draufsteht, Doppelpunkt Word und Excel. Und wenn wir jetzt mal schauen, wo wir heute sind, es wird viel, viel mehr erwartet. Es wird erwartet, dass was ist exponentielles Wachstum, was ist agiles Mindset und so weiter. Das ist eigentlich das, was im digitalen Zeitalter braucht. Und mittlerweile ist Citizen Development eine Core-Kompetenz, die in Zukunft noch stärker gefragt wird. Somit kannst du dich selber am Arbeitsmarkt Markt wettbewerbsfähiger gestalten. Ich habe das Beispiel erzählt von der Entsorgungsfachkraft. Und da draußen gibt es noch ganz andere Beispiele und da stehen wir erst am Anfang.
Dann braucht es eigentlich noch sowas wie einen Weckruf, wenn ich dich richtig verstehe. Und haben die Unternehmen das schon in der Breite verstanden, welche Potenziale da liegen und dass sie da was tun müssen?
Aus meiner Sicht würde ich sagen, nein, Nina. Dass die Mächtigkeit, was diese Tools heute bieten und wie leicht das machbar ist und wie sehr dann, wie groß der Nutzen fürs Unternehmen ist, das ist noch nicht in der Breite gelandet. Ja, der klassische Entwickler, der das studiert hat, für den ist das zu leichtgewichtig, der treibt das nicht. Es ist vor allem für die interessant, die ein Unternehmen digitalisieren wollen, also die Mitarbeiter oder das Management. Und da seid ihr aus meiner Sicht mit der Wahl dieses Themas in eurem Podcast ganz, ganz vorne dabei.
Sehr gut. Ich glaube, warum das so ist, ist relativ einfach. Es ist kein Tool-Thema. Es ist mitunter ein Kulturthema. Und Kulturen, das wissen wir alle, sind schwer zu verändern. Und die Kultur, dass alle befähigt werden, an den digitalen Transformationen aktiv zu gestalten, dass die IT ihre Rolle hin zum Coach entwickelt und nicht zum ich mache alles selber, das ist in bestimmten Konstellationen einfach schwierig. Und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten.
Das heißt, es ist manchmal auch schwierig, dass die IT eigene Kompetenzen nicht abgeben will?
Es ist für die IT ungewohnt, ein Thema an Mitarbeiter zu geben, die gar nicht in der IT-Abteilung sitzen. Ja, wir merken schon, dass das Thema in der Breite landet. Also von den Top 500 Großunternehmen weltweit nutzen 97% Low-Code, No-Code-Plattformen. Aber wenn wir in die Breite des Mittelstandes gehen, dann ist das Thema eben noch nicht gelandet. Und ja, es ist ein Grund, Sebastian, es ist, obwohl es die IT-Abteilung massiv entlastet, weil plötzlich Applikationen entwickelt werden, die sonst noch 1-2 Jahre warten müssten, ist es ein Thema, was noch Aufklärung bedarf.
Und Microsoft ist mir Bonn ist unglaublich daran interessiert, dass die Themen integrativ ablaufen, dass sie sicher ablaufen und vor allem transparent, weil nur dann ist sowas möglich.
Dann wagt doch für uns auch noch mal einen Blick in die Glaskugel. Du hast, Sven, von einem notwendigen Kulturwandel ja sogar gesprochen. Was glaubst du denn, wie lange es dauern könnte, bis wir da sind oder bis da halbwegs gut erfolgt ist?
Also aktuell betreiben wir noch sehr, sehr viel Aufklärung und zeigen Beispiele von Unternehmen, die dadurch wettbewerbsfähiger sind. Und das ist unser gemeinsamer Job, da noch mehr zu tun. Und wie es in jeder Innovationskurve ist, wird irgendwann mal auch diejenigen, die vielleicht dem Thema noch nicht zugewandt sind. Und Oliver hat gesagt, die Großunternehmen, die beschäftigen sich schon seit längerem damit. Aber gerade der deutsche Mittelstand, der hinkt dann noch ein bisschen hinterher. Und der es aber dringend notwendig hat, weil er spürt den Fachkräftemangel mehr wie jeder andere.
Anderen Themen haben wir hier diesen massiven Druck von außen. Ja, wenn ich jetzt, IDC geht davon aus, dass etwa 50 Millionen Apps in Deutschland bis 2023 noch geschrieben werden müssen. Zum einen, weil sie modernisiert werden müssen oder weil es neue sind. Und das kann ich nicht erreichen als Unternehmen, wenn ich nicht Low-Code, No-Code-Plattformen einführe. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das ein absolutes Trendthema wird die nächsten 2-3 Jahre.
Ja, sehr spannend. Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Und ihr wisst es vielleicht schon, wir stellen am Ende jedem unserer Gäste immer 3 Fragen. Und ich würde euch da einfach nacheinander fragen. Die erste Frage lautet, welchen Social-Media-Kanal kannst du empfehlen? Oliver.
Blomberg LP. Ja, klingt ein bisschen sachlich, aber schneller Überblick über die weltweite Nachrichtenlage.
Sehr gut, verlinken wir in den Shownotes. Sven.
Geh mal auf eine andere Seite. Ich bin fasziniert von TikTok, wie es TikTok geschafft hat, von einem Tanz-Darstellungskanal zu einem inhaltlichen Kanal zu werden. Wie viele Unternehmen mittlerweile dort inhaltliche Themen positionieren, finde ich sehr, sehr gut.
Bist du auch aktiver TikToker?
Nein, mir fehlen die Tanzqualitäten auch. noch haben wir auch tatsächlich überlegen, wir den Schritt zu TikTok zu gehen, weil es einfach mittlerweile ist die gesamte Community auch auf TikTok.
Ja, auf jeden Fall, die Reichweite ist groß, ne?
Ja, definitiv. Ja. Auch das Format ist sehr gut.
Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen, was dich sehr beeindruckt hat? Sven, jetzt darfst du anfangen.
Ich bin großer Fan von Tim Ferriss und Tim Ferriss hat Tools of the Titans zusammengefasst. Das ist eine Zusammenfassung von unterschiedlichen erfolgreichen Leuten, die ihre Lifehacks kundtun und ich kann das Buch nur empfehlen.
Sehr schön. Oliver, dein Buchtipp.
Es ist Dare to Lead von Brené Brown. Da geht es darum, die Anforderungen an Leadership wandeln sich im Moment massiv. Ja, die Leute sind etwas erschöpft nach 2 Jahren Covid. Die Marktlage kommt on top. Und das bedeutet auch, dass Manager, Führungskräfte sich verändern müssen. Und das ist wunderbar hergeleitet.
Sehr spannend, vielen Dank. Und die letzte Frage ist gänzlich undigital. Was macht ihr denn, um mal so ganz komplett zu entspannen? Oliver.
Ja, ich versuche zaghaft an meinen TikTok-Tanzqualitäten zu arbeiten, um den Karriereweg zu öffnen. Ansonsten ist es Sport als Ausgleich. Laufen in die Berge.
Sehr schön. Sven.
Ich glaube, zu entspannen ist wichtig, bei sich zu sein. Und bei sich zu sein kann ich am besten, wenn ich meditiere.
Sehr gut. Dann danke ich euch herzlich für dieses sehr spannende und interessante Gespräch über Low-Code, No-Code. Ich habe heute gelernt, jeder kann eigentlich programmieren. Es macht sogar richtig Spaß und es ist vor allen Dingen unabdingbar für die weitere Digitalisierung in Deutschland. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Oliver, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast gibt es wie immer auch auf www.bitkom.org/podcast.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.